دي راديو وسن ابديت.
Ich wünsche mir, dass die deutsche Regierung ihrer Pflicht nachkommt. Sie muss uns den verantwortlichen Kommandeur aushändigen. Und wenn sie das nicht will, dann muss sie uns so entschädigen, dass wir als Familie langfristig abgesichert sind.
Das hat Abdul Hanan vor 2 Jahren gesagt. Er ist einer der Hinterbliebenen des Kunduz-Angriffs 2009. Er verlor 2 Söhne, als die NATO auf Befehl eines deutschen Kommandeurs 2 Tanklaster bombardierte. Hanan und eine Witwe klagen deswegen auf Schadenersatz von Deutschland. Der Fall ist inzwischen beim Oberlandesgericht Köln angekommen, das heute sein Urteil gefällt hat. Das ist unser erstes Thema. Mein Name ist Britta Wagner.
Update.
Bei dem NATO-Luftangriff vor fast 5,5 Jahren starben rund 100 Afghanen, vor allem Zivilisten. Den Befehl zum Angriff auf die 2 Tanklaster gab der deutsche Oberst Georg Klein. Er hatte befürchtet, dass die Taliban die festgefahrenen Tankwagen als rollende Bomben gegen das deutsche Feldlager Kunduz einsetzen könnten. In dem Prozess wurde untersucht, ob der Oberst nicht hätte wissen müssen, dass es keine Taliban, sondern vor allem Zivilisten waren. Dabei wurde ausgewertet, ob er alle Aufklärungsmöglichkeiten genutzt hat, bevor er den Angriffsbefehl gab. Gerichtssprecherin Bettina Meinke.
Man hat gesagt, dass die Infrarotaufnahmen natürlich abgebildet haben, dass Menschen vor Ort waren, eine Vielzahl von Menschen. Aber dass sie einem natürlich nicht Aufschluss darüber geben, was für Personen es sind. Erstmal natürlich, ob es Taliban-Krieger sind oder aber eben Zivilpersonen. Man konnte auch nicht sehen, sind es Frauen, sind es Männer, sind es Kinder vielleicht. Darüber gibt es natürlich keinen Aufschluss.
Außerdem würdigten die Richter, dass sich der Oberst bei einem Informanten mehrfach erkundigt hatte, ob wirklich Taliban an den Tanklastern zugange waren.
Wenn man die ganzen Beweismittel zusammenfasst, dann haben die Gerichte sich nicht davon überzeugen können, dass Oberst Klein im Zeitpunkt der Entscheidung die Gewissheit haben musste, dass Zivilpersonen sich an der Abwurfstelle befanden.
Damit hat das Oberlandesgericht das Urteil aus der Vorinstanz vom Dezember 2013 bestätigt. Auch da sagten die Richter schon, dass Oberst Klein seine Pflichten nicht verletzt hat und dass die 2 Kläger deswegen kein Recht auf Entschädigung durch die Bundesrepublik Deutschland haben. Sie hatten 40.000 bzw. 50.000 Euro gefordert. Allerdings hat Deutschland an die Familien von 90 Opfern schon freiwillig jeweils 5.000 Dollar gezahlt, wollte das aber ausdrücklich nicht als Entschädigung mit all den Rechtsfolgen verstanden wissen. Opferanwalt Karim Popal sagte schon beim ersten Prozess 2013, dass das Geld nicht bei allen Opfern angekommen ist.
Das hat man in einer Männerversammlung verteilt. Viele Waisenkinder und Witwen haben nichts bekommen. Es sind viele fremde Leute bereichert worden. Wir haben teilweise, mal unsere Mandanten haben diese Hilfe bekommen, sonst nicht.
Popal war heute nicht im Oberlandesgericht, aber ein anderer Vertreter der Kläger, Peter Derleder. Er ist mit dem Urteil nicht zufrieden.
Die Entscheidung des Oberst Klein, für die Bundesrepublik haften muss, war eine grob fahrlässige Fehlentscheidung, die alle Beobachtungsmittel vernachlässigt hat, außer den einzigen Informanten, der ihm nicht bekannt war und dessen Standort ihm auch nicht bekannt war.
Das Oberlandesgericht hat Berufung gegen sein Urteil zugelassen. Das heißt, der Fall könnte weiter vor den Bundesgerichtshof gehen. Opferanwalt Popal hat schon angekündigt, dass er eine Instanz höher gehen will. Notfalls will er bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Klage der Kunduz-Opfer wird in den sozialen Netzwerken diskutiert. Auf Twitter schreibt Emran Feroz, Deutschland mordet und ignoriert seine Opfer weiterhin. Eine ähnliche Meinung hat Orphoros auf tagesschau.de. Der Nutzer schreibt, Milliarden für einen sinnlosen Krieg, aber keine 40.000 für ein Opfer. Über IS-Unterstützer brauchen wir uns nicht zu wundern. Svennis sieht das anders. Er meint, richtige Entscheidung der Richter, trotzdem mein Beileid den Hinterbliebenen der unschuldigen Opfer. Auf Spiegel Online hat Maniac2K kommentiert, Oberst Klein hat militärisch völlig korrekt gehandelt. Es ist sehr bedauerlich, dass es so schwere zivile Kollateralschäden gab, aber in Afghanistan herrschte zu diesem Zeitpunkt Krieg. Und Soldaten werden nicht dafür bezahlt, Zivilisten zu beschützen, sondern ihren Auftrag bestmöglich auszuführen. Auf tagesschau.de versucht Mindblob abzuwägen, der Arbeitsalltag eines Soldaten ist dadurch bestimmt, dass er gezwungen ist, nach dem sich im Moment darstellenden Lagebild eine Entscheidung zu treffen. Und solange ein Soldat diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen trifft, hat er in meinen Augen alles richtig gemacht. Krieg ist eben leider so, dass auch viele Unschuldige den Preis bezahlen müssen. Daher sollte man vielleicht mehr dafür tun, dass es gar nicht so weit kommt.
Was sonst noch wichtig war?
In Hessen hat die Polizei offenbar einen Anschlag verhindert. In einer Wohnung in Oberursel bei Frankfurt wurden eine Bombe und Bauteile für ein automatisches Sturmgewehr gefunden. Ein Mann und eine Frau wurden festgenommen. Das Bundeskriminalamt ist eingeschaltet, um dem Verdacht einer politisch motivierten Straftat nachzugehen. Der Mann soll Kontakte zur Sauerland-Gruppe haben, die 2007 Anschläge geplant hatte. Die Verdächtigen haben bisher zu den Vorwürfen geschwiegen. Sie hatten sich vorher große Mengen an Chemikalien besorgt, die man für den Bau einer Bombe braucht. Daraufhin waren die Behörden auf die beiden aufmerksam geworden. Der Waldbrand rund um die Reaktorruine von Tschernobyl ist jetzt zum großen Teil gelöscht. Laut Polizei sind die Flammen in der Nähe des Atomkraftwerkes mittlerweile auf 70 Hektar zurückgedrängt. Zeitweise war das Feuer demnach 6-mal so groß gewesen. Der ukrainische Umweltminister Igor Schewtschenko sagte gestern Abend, dass es keine Strahlengefahr gibt und die Lage unter Kontrolle ist.
So, just to prevent any speculations, I just want to reassure you that everything is safe there and under control.
Gestern Abend gab es eine weitere gute Nachricht. Eine Geldgeberkonferenz für den neuen Stahlsarkophag für die Atomruine hat nochmal konkrete Zusagen für mehr als eine 500 Millionen Euro gebracht. Konferenzleiter und Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart.
Der Shelter kann weitergebaut werden. Es muss nicht zu einem Baustopp kommen wie befürchtet im Sommer, sondern wir können weitermachen.
Der neue Stahlsarkophag soll dann bis Ende 2017 fertig sein und mindestens 100 Jahre halten. München galt bei den Nationalsozialisten als Hauptstadt der Bewegung. Mit der Aufarbeitung der braunen Geschichte hat man sich dort durchaus schwer getan, sagt Bayerns Kultusminister Ludwig Spänle.
Es gab in den Nachkriegsjahrzehnten durchaus auch eine schweigende Übereinstimmung zwischen Rathaus und Staatsregierung, dass man manche Zeugnisse auch weggeräumt hat. Das war so, an anderen Städten ging das früher vor sich, dieser Bewusstseinswandel. Aber ich glaube, dass es richtig ist, dass jetzt dieser Weg beschritten wird.
Heute ist in München ein NS-Dokumentationszentrum eröffnet worden, genau an der Stelle, an der früher die Parteizentrale der NSDAP stand. Gründungsdirektor Winfried Nerdinger sagt, dass das Zentrum kein neuer Gedenkort sein soll. Um an die Opfer zu erinnern, gäbe es zum Beispiel die KZ-Gedenkstätte in Dachau.
Hier setzen wir uns an diesem Täterort auch ganz besonders mit den Tätern auseinander. Das heißt, es geht um einen rationalen Umgang mit diesen Personen und den Umständen, um zu verstehen und zu erklären, wie konnten Menschen zu solchen Verbrechern werden.
Was noch wichtig wird.
Morgen begehen die Gewerkschaften bundes- und weltweit den Tag der Arbeit. Vor genau 125 Jahren gab es die allererste 1. Mai-Demo. Damals und heute ging und geht es um bessere Arbeitsbedingungen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wirbt auf seinen aktuellen Plakaten für den Mindestlohn, für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und für mehr Bildung. Die zentrale Kundgebung soll in Berlin stattfinden. Dort ist aber auch noch etwas anderes los, die 1. Mai-Krawalle, auch schon fast traditionell. Linksradikale haben im Internet gedroht, dass es dieses Jahr nicht so ruhig bleiben soll wie die letzten Jahre. Die Berliner Behörden haben sich vorbereitet, fast 7.000 Polizisten aus ganz Deutschland sind im Einsatz. Einsatzleiter Michael Krümmer erklärt die Doppelstrategie, die die Beamten fahren sollen.
Wir reden mit jedem, der reden will. Wir gehen auf jeden zu und versuchen, ihn dazu zu bringen, dass er mit uns redet. Und wir sind für jeden auch ansprechbar. Und wir sagen dabei ganz deutlich, unsere Redebereitschaft minimiert überhaupt nicht unsere Bereitschaft, wenn Straftaten begangen werden im Einsatzgeschehen, sofort und konsequent auch zuzugreifen.
Und sonst in der Welt?
In Ho Chi Minh Stadt in Südvietnam haben zehntausende Menschen den Sieg des Krieges vor 40 Jahren gefeiert. Außerdem gab es eine Militärparade. Am 30. April 1975 waren vietnamesische Panzer aus dem kommunistischen Norden des Landes in den Präsidentenpalast von Ho Chi Minh Stadt eingedrungen. Der Palast war von US-Soldaten besetzt, die kurz vorher mit Hubschraubern geflohen waren. Dieser Einmarsch ins damalige Saigon bedeutete das Ende eines 20-jährigen Krieges. Vietnam hat erst die französischen Kolonialherren vertrieben, dann die USA. In dem Krieg sind 1 bis 3 Millionen vietnamesische Soldaten und Zivilisten, außerdem knapp 60.000 US-Soldaten getötet worden. Argentinien will die Opfer des Anschlags auf ein jüdisches Zentrum vor mehr als 20 Jahren entschädigen. Das Parlament hat dazu ein Gesetz verabschiedet. Angehörige der 85 Todesopfer und 300 Verletzten sollen eine einmalige Geldsumme bekommen. Wie hoch die Entschädigung ausfällt, ist nicht bekannt. Im Juli 1994 war vor dem Sitz der jüdischen Hilfsorganisation AMIA in Buenos Aires eine Bombe explodiert. Argentinien wirft dem Iran vor, hinter dem Anschlag zu stecken. Der Iran weist die Vorwürfe zurück. Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner war in dem Zusammenhang vor kurzem in die Schlagzeilen geraten. Sie soll die Rolle des Iran bei dem Anschlag vertuscht haben, um die Beziehungen zum Iran nicht zu belasten. Das hat ein Staatsanwalt behauptet, der die Präsidentin vor Gericht stellen wollte. Kurz vor der Anklage war der Mann allerdings tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. In Polen ist der Justizminister über eine Affäre um seinen Waffenschein gestürzt. Cezary Grabarczyk hat seinen Rücktritt eingereicht, weil zurzeit Ermittlungen rund um seinen Waffenschein laufen. Grabarczyk sagt zwar, dass er unschuldig sei, der Justizminister müsse aber über alle Zweifel erhaben sein. Grabarczyk war letzte Woche von der Staatsanwaltschaft als Zeuge zu seinem persönlichen Waffenschein befragt worden. Medienberichten zufolge soll er den auf einer Polizeiwache in Lodz bekommen haben, ohne dass er eine praktische Schießprüfung ablegen musste. Die ist in Polen allerdings vorgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon eine Weile gegen die Polizeibeamten in Lodz. Sie sollen an mehrere Prominente Waffenscheine vergeben haben, ohne die vorgeschriebenen Prüfungen.
Wissensnachrichten.
Mit einem großen Knall wird Messenger heute nach 10 Jahren seinen Dienst beenden, wenn alles nach Plan läuft. Messenger ist eine Sonde der NASA, die den Merkur erkundet. Maike Rosenblenter aus den Wissensnachrichten. Merkur ist ja der Planet direkt an der Sonne. Da sind die Bedingungen auch für Sonden sehr unwirtlich. Und deshalb war vom Messenger auch nicht so viel vom Aussehen vom Merkur bekannt.
Richtig, da war ein einziges Mal eine Sonde vorbeigeflogen und die hatte nicht mal die Hälfte der Oberfläche kartografiert. Messenger hat jetzt ganz viele Bilder gemacht und untersucht, wie Merkur zusammengesetzt ist und wie sein Kern aussieht. Außerdem hat die Sonde noch das Magnetfeld des Planeten untersucht.
Und nach all dieser Forschungsarbeit hat sie sich jetzt eine ruhige Rente verdient?
Na, theoretisch ja. Praktisch wird sie von Merkurs Gravitation angezogen und muss deshalb sterben. Oh. Der Treibstoff ist seit Freitag aufgebraucht und in etwa 3 Stunden soll die Sonde auf der Planetenoberfläche von Merkur aufschlagen. Dabei wird er voraussichtlich eine Geschwindigkeit von fast 4 Kilometern pro Sekunde drauf haben und wird einen Krater mit einem Durchmesser von etwa 16 Metern hinterlassen. Aufschlagen wird er auf der Erde abgewandten Seite und deshalb werden wir leider erst knapp eine halbe Stunde später erfahren, ob Messenger sein Ende gefunden hat. Dann kommen die Daten bei der NASA nämlich an oder eben nicht mehr.
Das klingt fast so ein bisschen, als ob du Messenger lieb gewonnen hättest.
Ja, ich persönlich habe ihn erst heute ins Herz geschlossen, aber tatsächlich hat Messenger eine richtige Fangemeinde. Er hat zum Beispiel auch getwittert. Gestern hat er ein Foto getweetet, wie groß sein Krater sein wird und wann er auf der Oberfläche aufschlagen wird. Und da fragt User Agent 00X zum Beispiel, kannst du bitte eine Stunde später aufschlagen, damit ich Zeuge des letzten Atemzuges sein kann? Und Jay George schreibt, vielen Dank für die Wissenschaftsforschung. Kleiner Freund.
Das Magazin Times Higher Education erstellt jedes Jahr Hochschulrankings und ermittelt die besten Unis weltweit. Jetzt hat es sich zum 4. Mal den Nachwuchs vorgenommen und ein Ranking von den Unis weltweit erstellt, die jünger als 50 Jahre sind. Da sind auch 7 deutsche Unis dabei.
Genau, Ulm steht auf Platz 15 als beste junge deutsche Uni. Danach auf Platz 19 kommt die Uni Konstanz und zum ersten Mal dabei. Und direkt auf Platz 26 ist die Uni Bremen. Dahinter kommen noch Bochum, Bielefeld, Bayreuth und Duisburg-Essen.
15, 19 und 26, da ist ja schon noch Luft nach oben für die deutschen Unis. Ja. Welche Newcomer-Unis sind denn auf der Welt richtig Elite?
Auf dem ersten Platz liegt die Schweizer École Polytechnique Fédérale in Lausanne. Direkt dahinter kommen 2 südkoreanische Unis. Und generell sind in dem Ranking viele ostasiatische Unis dabei. Times Higher Education erklärt das damit, dass sie auch viel mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und deshalb mit viel Geld gefördert werden. Die Uni in Maastricht ist auch noch in den Top 10 und die in Paris Süd auch. Bewertet wird, wie gut Lehre und Forschung sind, wie hoch der wissenschaftliche Einfluss, das Einkommen der Hochschulen und wie international die Ausrichtung ist.
Hummer wechseln ihre Farbe von Blau nach Rot, aber erst, wenn sie gekocht wurden. Warum ist das eigentlich so?
Das wurde jetzt von Wissenschaftlern an der Uni von Manchester erforscht. Solange das Tier im kalten Wasser ist, wirkt ein Protein namens Crustacyanin, sodass der Hummer blau aussieht. Im heißen Wasser ändert sich die Struktur des Proteins, sodass das rot erscheinen kann. Dahinter steckt der Farbstoff Astaxanthin.
Und was bringt uns die Erkenntnis jetzt außer nettem Wissen über die Tierchen?
Die Wissenschaftler wollen das Wissen um dieses Protein jetzt auch auf andere Speisen anwenden. Ein kleiner Punkt auf den Nahrungsmitteln könnte zum Beispiel anzeigen, wann das Essen richtig durchgekocht ist. Dann würde der Punkt die Farbe wechseln.
Danke, Maike.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleiben die Wolken und vereinzelt auch der Regen. Morgen dann zum Feiertag zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Im Norden bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Die Temperaturen können dort bis zu 15 Grad erreichen. Im Süden sieht es eher ungemütlich aus. Hier dominieren graue Wolken und Regen und es wird kaum wärmer als 10 Grad. Am Samstag wird es dann aber langsam wieder besser.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.